ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Und plötzlich scheint es Geld zu regnen. Die wohl kommende Koalition öffnet die Schleusen, um Bundeswehr und Infrastruktur zu sanieren. Was vor der Wahl unmöglich schien, geht jetzt anscheinend doch. Ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für die Sanierung der Infrastruktur, deutlich gelockerte Schuldenbremsen für Bundeswehr und auch die Bundesländer. Berlins regierender Bürgermeister Wegener von der CDU hatte schon lange darauf gepocht, dass mehr Investitionen möglich sein müssen. Lässt der Spardruck des Senats also jetzt möglicherweise nach? RBB24-Reporter Jan Menzel hat in der Landespolitik nachgefragt.
Der regierende Bürgermeister Wegner und sein Finanzsenator Stefan Evers können an diesem Tag recht zufrieden sein. Immer wieder hatten die beiden eine Reform der Schuldenbremse angemahnt. Dabei scheuten die beiden Christdemokraten auch nicht den Clinch mit ihrem Parteichef, dem wahrscheinlich neuen Bundeskanzler Friedrich Merz. Dass der nun umschwenkt und die Schleusen für neue Kredite öffnet, sei ein kraftvolles Signal, sagt Stefan Evers und dämpft doch gleichzeitig die Erwartungen, dass deshalb in Berlin weniger hart gespart werden müsse.
Für Berlin ist es auf jeden Fall ein zusätzlicher Spielraum und eine gute Nachricht. Ob es jetzt dabei hilft, den Konsolidierungsdruck im Haushalt zu verringern, das ist allerdings noch einmal eine andere Frage und wird davon abhängen, wie das Gesamtpaket aussieht.
100 Milliarden Euro für Infrastruktur in den Ländern, gestreckt über 10 Jahre, geteilt durch 16 Bundesländer. Auf den Fluren des Abgeordnetenhauses sagen Haushaltspolitiker schon jetzt, dass diese Summe wohl nicht reichen wird, zumal der Bund sich selbst 400 Milliarden Euro für Infrastruktur genehmigen will. Linken Haushaltspolitiker Steffen Zillig, der vor allem die nach oben nicht gedeckelten Ausgaben für Verteidigung kritisch sieht, will daher nicht von einem großen Wurf sprechen.
Nein, das ist ein Würfchen sozusagen. Also unsere Schubaoffensive könnten wir davon nicht finanzieren. Um es mal ganz einfach zu machen, nicht mal ansatzweise.
Und dann gäbe es ja auch Investitionsbedarf in Krankenhäuser, in Brücken, Straßen, Wohnungsbau und beim Klimaschutz. Den hätten CDU und SPD bei ihrem Mega-Milliarden-Paket ganz vergessen, kritisiert der grüne Finanzexperte André Schulze, der daran zweifelt, dass seine Partei im Bundestag den erforderlichen Gesetzesänderungen einfach zustimmen wird. Schulze weist zudem darauf hin, dass das Milliardenpaket aus seiner Sicht nur ein Anfang sein könne.
Ich glaube, dieses Paket ist ein erster Schritt, aber es ist nicht die grundlegende Reform der Schuldenbremse, die es eigentlich grundlegend bräuchte.
Karin Klingen, die Präsidentin des Landesrechnungshofes, sieht die 9 Milliarden Kredite dagegen schon qua Amt mit gewisser Skepsis. Wenn der Bund nun alle Geldschleusen öffne, sei es gefährlich, wenn die Bundesländer auch die Verschuldung hochtreiben. In Berlin bereitet der Senat beispielsweise gerade die Erklärung einer Notlage vor, die neue Kredite erlauben würde. Damit sollen Kosten für Flüchtlinge abgedeckt werden.
Das würde dann irgendwann die Gesamtverschuldung des Landes doch des Gesamtstaates sprengen. Deshalb natürlich muss man das gegenseitig berücksichtigen mit Notlagenerklärung und Änderung der Schuldenbremse.
Die breite Mehrheit im Abgeordnetenhaus sieht das anders. CDU und SPD haben bis zu 1 Milliarde an Notlagenkrediten für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen fest eingeplant. Käme das Geld nicht, müsste womöglich woanders gekürzt werden. Grüne und Linke halten Notlagenkredite ebenfalls für erforderlich. Die AfD lehnt neue Schulden dagegen ab.
Die Auswirkungen der Finanzpläne von Union und SPD auf den Berliner Landeshaushalt, Jan Menzel informierte. Und dann ist da noch eine kleine Anfrage der Bundes-CDU, die einigen Ärger ausgelöst hat. Es geht darin um die Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen und ob man die mit den staatlichen Geldern dann auch tatsächlich so sehen kann und ob die damit auch neutral umgehen. Genannt waren in der Anfrage etwa die Omas gegen Rechts oder die meisten parteinahen Stiftungen. Die Stiftungen von CDU und CSU sind aber interessanterweise nicht dabei. Gut 1700 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben die Vorwürfe der Union in einem offenen Brief zurückgewiesen, genauso wie Verbände in einem anderen Brief. Unser landespolitischer Reporter Nico Hecht hat Brandenburger Reaktionen auf die NGO-Kritik eingeholt.
Christa Ma-Ahrens-Schürk von den Omas gegen Rechts aus Potsdam würde, jetzt wo die AfD so erstarke, CDU-Chef Friedrich Merz eigentlich gerne sagen:
Seien Sie froh und dankbar für dieses große öffentliche Einstehen für Demokratie. Wir schaffen das doch nur gemeinsam.
Stattdessen habe die Partei nach den Protesten gegen die CDU-Pläne zur Verschärfung der Migrationsgesetze zusammen mit der AfD die Gemeinnützigkeit von Initiativen wie den Omas gegen Rechts in Frage gestellt, will prüfen lassen, ob die Initiativen gegen ein Neutralitätsgebot verstoßen. Das kannte man bisher so nur von der AfD. Deswegen würden sich die Omas gegen Rechts fragen, wo stehe da die CDU eigentlich gerade?
Inwieweit ist es zum Beispiel so, dass die CDU jetzt der AfD zuarbeitet, indem sie AfD-kritische Positionen stigmatisiert oder angreift. Also das haben wir uns schon gefragt.
Brandenburgs CDU-Vorsitzender Jan Redmann weist zurück, dass seine Partei hier auch nur so klinge wie die AfD.
Wenn Steuergeld dafür eingesetzt wird, um die politische Willensbildung in irgendeiner Weise zu determinieren, dann wäre das ein Verstoß. Und danach zu fragen, ist aus meiner Sicht legitim.
Die Omas gegen rechts, erklärt ihre Sprecherin, würden aber gar nicht gefördert werden. Ganz so wie andere Initiativen, nach denen die CDU fragt. Deswegen erkennen jetzt gut 1700 Wissenschaftler den CDU-Vorstoß in einem offenen Brief als Einschüchterungsversuch. Ein Neutralitätsgebot bei den Organisationen zu sehen, wäre schlicht falsch. ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam sagte, es gebe für gemeinnützige Organisationen schon enge Grenzen. Sie dürften sich nur politisch betätigen, wenn sich das im Rahmen ihres Zwecks bewegt.
Wenn das zum Beispiel der Umweltschutz ist, dürfen sie schärfere Umweltgesetze fordern. Das bedeutet, man kann dieses rechtlich sehr umstrittene Thema nicht pauschal beurteilen, sondern muss das konkrete Engagement anschauen.
Auch Verbände wie der Deutsche Gewerkschaftsbund oder die Opferperspektive, die Opfer rechter Gewalt vertritt, kritisieren die CDU. Die Partei führe mit ihrer Auslegung des Neutralitätsgebotes in die Irre, so Judith Porat von der Opferperspektive in Brandenburg. Natürlich dürfe sie nicht parteipolitisch aktiv werden.
Aber wenn Parteien Politik machen, die sich beispielsweise gegen die gleichen Grundrechte aller Menschen richtet, dann ist es unsere Aufgabe, das zu kritisieren. Wenn eine Partei das als Ganzes im Wahlprogramm quasi hervorhebt, sind wir auch dazu verpflichtet, darauf aufmerksam zu machen.
Denn darauf sei der Zweck der Opferperspektive in der Satzung festgelegt. Porat und auch die Wissenschaftler warnen, die CDU bewege sich hierhin zu einem autoritären Verständnis gesellschaftlicher Organisationen, wie man es bisher eher aus Ländern kannte wie Putins Russland oder Orbans Ungarn.
Aus Potsdam berichtete Nico Hecht. Das Gymnasium, Ziel vieler Grundschüler und ihrer Eltern. Doch nicht immer reicht die Leistung. Es gibt dann keine Empfehlung und damit keinen Zugang zum Gymnasium. Es gibt aber eine Chance, einen Probeunterricht, der bestanden werden muss. Das Ergebnis ist aber ernüchternd. Nach Angaben der Berliner Bildungsverwaltung kamen nur rund 50 von mehr als 1900 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern durch. Das sind weniger als 3%. Die Reaktion darauf fasst Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann zusammen.
Der Vorsitzende des Landeselternausschusses Norman Heise findet es
sehr überraschend und auch schon fast schockierend, dass so wenig Schülerinnen und Schüler diesen Probeunterricht bestanden haben. Wenn wir uns angeschaut haben, wie das in Brandenburg aussah, lagen wir bei 10%. Es gab so vorsichtige Schätzungen für Berlin bei 20%.
Der Landesschülerausschussvorsitzende Ortschun Ilter empfindet es als große Belastung, dass Grundschulkinder an einem Tag ihre Leistungen unter Beweis stellen müssen.
Dementsprechend kann man auf jeden Fall sagen, dass die Ergebnisse nicht überraschend sind, aber vielen Schülerinnen und Schülern auch Chancen klauen, die sie auf dem Gymnasium gehabt hätten.
Marianne Burkhardt-Eulitz von den oppositionellen Grünen kritisiert, die CDU-geführte Bildungspolitik verstärke die soziale Ungleichheit. Auch sie fordert, das neue Aufnahmeverfahren wieder rückgängig zu machen.
Das ist nicht das taugliche Instrument, um festzustellen, ob ein Kind fürs Gymnasium geeignet ist oder nicht.
Ähnlich argumentiert Franziska Brichzi von der Linken. Sie bemängelt insbesondere, dass der Schwerpunkt des Probeunterrichts auf bestimmten Fächern Deutsch und Mathe liege.
Dieser Probeunterricht scheint sehr selektiv und das ist natürlich ein Problem. Weil wir sagen, auch die Gymnasien sollten die SchülerInnen, die auch zum Beispiel in Naturwissenschaften oder Geisteswissenschaften stark sind, auch aufnehmen.
Dagegen findet der CDU-Fraktionschef Dirk Stettner, dass der Probeunterricht funktioniert habe.
Der war gut durchgeführt, gut organisiert. Das ist die Rückmeldung, die wir bekommen haben. Und wir haben festgestellt, dass das Auswahlkriterium vorher offenbar ganz gut stimmt.
Die Bildungsverwaltung betont ebenso, das Ergebnis unterstreiche die Fachkompetenz der Berliner Grundschullehrkräfte bei der Erstellung von Förderprognosen.
Kontroverse Debatte um den gymnasialen Probeunterricht, Kirsten Buchmann berichtete. Wir sind mittendrin in einer Streikwoche. Heute streikt in Potsdam die Müllabfuhr. Morgen wird es dann bundesweit Warnstreiks in Kliniken, beim Rettungsdienst und in der Pflege geben. Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der Gesundheitsbranche aufgefordert, die Arbeit niederzulegen. In Berlin gilt der Aufruf sogar für morgen und übermorgen. Über die erwarteten Auswirkungen berichtet RBB-Reporterin Tabea Kunze.
An der Berliner Charité wurden planbare, nicht dringende Operationen bereits verschoben. Die betroffenen Patienten und Patientinnen seien kontaktiert worden und ihnen seien neue Termine angeboten worden, teilte der Sprecher des größten Krankenhauses der Hauptstadt mit. Zeitkritische Tumoroperationen, Transplantationen und Operationen von Kindern würden durchgeführt und Patienten nach Schlaganfall, Herzinfarkt oder anderen Notfällen versorgt. Aufgerufen zum Streik sind in erster Linie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflegeberufe. Der Aufruf gilt auch für die Berliner Vivantes-Kliniken. Hier sei das Ziel, die Patientenversorgung auch während der für morgen und übermorgen angekündigten Warnstreiks möglichst ohne spürbare Einschnitte zu gewährleisten. Dies gelte auch für planbare Eingriffe und Behandlungen, so ein Sprecher. In Brandenburg werden keine Streiks im Gesundheitswesen erwartet. Hier hat Verdi dagegen für morgen die Beschäftigten in Kitas, Horten, Kommunalverwaltungen und Sparkassen zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind die Landkreise Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße sowie die Stadt Cottbus. Am Freitag gelte der Aufruf für Potsdam und das westliche Brandenburg. Auch die Beschäftigten der Müllentsorgung sind zum Streik aufgerufen. Heute in Potsdam und Südbrandenburg und morgen in Berlin. Verdi fordert für die Beschäftigten von Bund und Kommunen unter anderem 8% mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr pro Monat. Die Arbeitgeber weisen das als nicht finanzierbar zurück. Die Tarifverhandlungen werden Ende nächster Woche in Potsdam fortgesetzt.
Tabea Kunze war das mit Informationen zu den Auswirkungen der Streiks im öffentlichen Dienst der Region. Seien Sie also vorbereitet.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Carola Welt. Eine große Autowerkstatt in Eberswalde. Wagen auf Hebebühnen, dazwischen zahlreiche Mechaniker. Mittendrin der Chef, Thomas Oesterling, 58 Jahre alt. Ein kräftiger Mann in schwarzem Pulli mit Firmenaufdruck. Er spricht und hilft mal hier, mal dort. Man sieht es Thomas Oesterling an. Er liebt, was er tut.
Ich bin Auto, sage ich jetzt mal. Ich glaube, ich kann nichts anderes.
Seine Autowerkstatt läuft gut. Und damit das so weitergeht, wenn er in ein paar Jahren in Rente geht, hat Thomas Oesterling eine Idee. Er will sein Unternehmen in eine Genossenschaft umwandeln. Das heißt, seine 16 Mitarbeiter können Unternehmensanteile kaufen, sind am Gewinn beteiligt. Jeder wird faktisch Eigentümer. Thomas Oesterling sieht darin viele Vorteile.
Der Grundgedanke wäre, dass die Mitarbeiter es schaffen, alle Mitarbeiter in die Genossenschaft zu kriegen. Und wenn es ein Anteil für 100 Euro ist, dass man das Gefühl hat, man ist ein Kleines vom Ganzen. Und ich glaube, da ist die Motivation und die Anteilnahme und das, was ja uns fehlt in Deutschland, dass die Leute wieder brennen für ihren Beruf. Ich glaube, das wird da ein bisschen rausgekitzelt und wird da auch gefordert.
Thomas Oesterling kam 1990 von Darmstadt nach Eberswalde. Hier hat er 3 Werkstätten aufgebaut, hat viel investiert und das nicht nur finanziell.
Das ist mein Lebenswerk, was hier entstanden ist. Ich habe aus nichts was gebaut. Und das möchte ich nicht ganz einfach so verschleudern. Ich würde dann schon gern wissen, wie es weitergeführt wird und ob es gut weitergeführt wird. Und wenn es auch schlecht weitergeführt wird, dass es weitergeführt wird.
Genossenschaften gibt es in Deutschland bisher vor allem im Finanzwesen, im Wohnungsbau oder in der Landwirtschaft. Dass nun eine Autowerkstatt eine Genossenschaft werden soll, fanden die Mitarbeiter von Thomas Oesterling erst merkwürdig. Kevin Nitschke arbeitet hier seit 11 Jahren als Kfz-Mechatroniker und hat hier auch gelernt. Kevin Nitschke zur Stimmung heute.
Eine super Idee. Man hat sich jetzt nun mittlerweile schon viel damit beschäftigt. Und die schöne Sache daran ist, wie heutzutage ist mit den Übernahmen von Betrieben. Wenn da jemand anders kommt, ist der Arbeitsplatz gesichert oder nicht. Und mit der Idee Genossenschaft ist natürlich genau dieser Punkt festgesetzt. Und wir haben so ja das Recht, später mit der Firma zusammen alles zu entscheiden.
Werkstattleiter Ronny Hinze ist seit 1993 dabei. Auch er sieht Vorteile in der Idee Genossenschaft.
Sonst war ja praktisch die Übernahme, lastet ja immer alles auf eine Schulter. Und so lasten wir das ja dann auf 2 oder 3 oder je nachdem, wer alles mitmachen möchte. Verschiedene Sachen. Jeder macht Buchhaltung, jeder macht das Recht, jeder macht das, wird dann aufgeteilt. Ist schon eine schöne Sache.
Mindestens 8 Jahre hat Thomas Oesterling noch bis zur Rente. Bis dahin will er die Gründung der Genossenschaft abgeschlossen und auch seine Mitarbeiter unternehmerisch geschult haben.
Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Und für einen Blick über den Berliner und Brandenburger Tellerrand haben wir folgenden Podcast-Tipp. China. Geheimnisvoll, mächtig, oft unverstanden. Im Podcast Welt macht China werfen ARD-Experten und Expertinnen einen tiefen Blick auf das Land der Mitte. Wie ticken die Menschen dort? Welche großen Themen beschäftigen sie? Und was hat das eigentlich alles mit uns, mit Deutschland zu tun? Analysen, Hintergründe, ungehörte Geschichten. Welt macht China. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.